I'm counting the steps between those walls, where I keep my clouds, where I fight my wars, killing the silence, but my mind won't rest, filling up the space with my emptiness.
Also die Intonisation war echt toll, muss ich ehrlich sagen. Und die Stimme, diese Wärme.
Also kann ich so nicht beurteilen. Müsste ich nackt sehen.
Ich will auch Sängerin sein. Mit wem muss ich denn nur schlafen?
Mit Madonna.
Ah.
Und jetzt kommt ein Intro.
Auf Gayklärt.
Mit Basti,
Michael
und Steffen. Und willkommen zum Podcast. Ja, wir sind heute mal nicht zu dritt, sondern mal
zu
wieder
vier.
Zu vier. Das find ich viereinhalb.
Schön. Viereinhalb?
Naja, wir vier und Bastis Sektflasche.
Ach so.
Das ist ein Halbjahr.
Und da wir ja eine Gästin am Start haben, ist Micha heute wieder dran, weil Micha ist unsere Gästinnenbeauftragte.
Kriege ich dafür Geld eigentlich?
Nee, du kriegst genauso wenig Geld wie Basti.
Och Mann, das ist aber gemein. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich ihn heute ankündigen kann. Und zwar haben wir, was ich ja immer sehr mag, immer Künstlerinnen und Künstler da. Und zwar haben wir heute den Maxim da. Maxim ist Sänger, Songwriter. Was mich ganz besonders freut, er spielt Violine oder Geige, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Und er ist auch Aktivist, also quasi ein Multitalent, könnte man eigentlich fast so sagen, finde ich. Und das ist halt für mich so ganz besonders, da kommen wir dann auch nochmal drauf, weil er halt ein wunderschönes Instrument spielt, finde ich. Was viele so als alt bezeichnen, aber ich finde, es ist nach wie vor ein sehr modernes Instrument. Genau, ja.
Herzlich willkommen.
Ja, hi Maxim.
Hallo ihr Lieben, schön hier zu sein.
Maxim, MKSM, Abkürzung, findet man ja auch wunderbarerweise bei allen Songplattformen, ja auch, was ja auch, da findet man es ja auch drunter. Wie kommt es eigentlich zu dem Namen?
Ich habe die Geschichte jetzt natürlich wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt und ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so zu 100% sicher, aber die Kerngeschichte ist so, dass ich einen kleinen Auftritt gehabt habe, das war glaube ich 2018 und habe die Buchstaben von meinem Vornamen als LED-Buchstaben auf die Bühne gestellt. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Entweder das A oder das I fiel aus und ich habe dann einfach den anderen Vokal auch ausgemacht und fand es erstmal für den Abend, ja, es war halt wie es war. Und dann dachte ich mir, naja gut, irgendwie hat es ja, ich war gerade sowieso ein bisschen auf der Suche nach einem Künstlernamen, wollte aber, dass ich einen habe, der mit meinem Vornamen durchaus noch sehr viel zu tun hat. Und dachte mir dann, das wird jetzt dabei bleiben. A und I fällt weg und jetzt haben wir MKSM, was natürlich aber nach wie vor Maxim ausgesprochen wird.
Das macht es ja auch einfach und tatsächlich wäre es, glaube ich, eigentlich eine schöne Geschichte sozusagen aus.
Ich finde die auch jetzt ganz
gut, ja. Du kannst ja immer noch so eine Kaufhauskette gründen mit diesen
Buchstaben. Man kann damit ziemlich viel machen.
Aber tatsächlicherweise ist es ja, also man könnte auch vielleicht dahinter sagen, manchmal ist weniger halt mehr.
Schon, aber ich muss aber sagen, also ich fühle mich damit echt wohl und yeah. Es ist jetzt auch so, dass ich das Gefühl habe, dass gerade in der queeren Szene, der diese vier Buchstaben sich vielleicht schon so ein bisschen etabliert haben, aber es ist schon noch so, dass dieses Jahr war es bisher wirklich am wenigsten, aber es passiert natürlich immer wieder, dass ich Programmhefte von Events sehe, wo entweder MSKM steht oder, ich habe schon so vieles gesehen, wo dann irgendwie auf der einen Seite wird mein Vorname ganz ausgeschrieben, manchmal mit KS und manchmal auch mit X. Also da habe ich schon so vieles gesehen, aber es wird von Jahr zu Jahr weniger und das zeigt mir, okay, dann ist ja die Arbeit, die ich tue, die nutzt was und eventuell passiert es irgendwann gar nicht mehr.
Man könnte auch sagen, wenn die Leute ein bisschen nachdenken würden, wäre es ja eigentlich logisch, wie die Reihenfolge wäre.
Ja gut, aber das weiß halt irgendwie, ist halt, ich meine, derjenige oder diejenige, die mich dann bucht,
ja,
weiß das natürlich, aber irgendjemand, der dann vielleicht fürs Programm zuständig ist oder so, also quasi fürs Programm,
yeah,
Design oder sowas, yeah, weiß es dann vielleicht nicht und dann ist es natürlich so, okay, vier Buchstaben, fängt mit M an, hört mit M auf und dann kann halt alles passieren dazwischen.
Oder manche denken, es ist ein Unternehmensname. Könnte ja auch sein.
Weiß ich auch nicht. Oder es kommt halt auch immer mal wieder, wofür stehen denn die Buchstaben? Also die einzelnen, yeah, Buchstaben. Yeah. Keine Ahnung, wofür sie stehen. Überlegt euch was.
Ist auf jeden Fall ganz spannend. Maxim, seit wann machst du eigentlich Musik?
Ich habe angefangen, Geige zu spielen, da war ich 7.
Ja, sehr schön.
Ich singe gefühlt schon immer, aber das ist natürlich, ja, immer so, als ich sprechen konnte, habe ich gesungen, bla bla bla. Aber ich glaube, das ist auch wirklich so. Ja. Und ich habe natürlich dann auch war ein paar Chören und ich glaube, so mit 14, 15 war das für mich dann so ganz klar, dass ich diesen Weg auf jeden Fall gehen will, in irgendeiner Form. Erstmal dachte ich, es wird wahrscheinlich eher Orchester. Habe aber dann, als ich an der Musikhochschule angefangen habe und den Popgesang als zweites Hauptfach auch nehmen konnte, ziemlich schnell gesehen, als ich dann so die ersten Songs geschrieben habe, irgendwie will ich das Ganze miteinander verbinden. Ich weiß noch nicht so genau wie, aber Orchester kam für mich dann doch recht schnell nicht mehr so richtig in Frage. Genau, und ich würde sagen, so wirklich professionell, so dass ich sagen, dass ich das wirklich irgendwie als meinen Beruf bezeichnen kann, würde ich sagen, so seit 3 Jahren wahrscheinlich.
Genau. Wo warst du, an welcher Hochschule?
An der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.
Frankfurt. Dann ist ja irgendwann oft auch der Moment, wo man ja so ein bisschen wahrscheinlich überlegt, so nach dem Motto, hey, ich spiele jetzt ein Instrument, ich singe. Irgendwie habe ich Bock, meine eigenen Songs zu machen. Wann war das? Kannst du dich da noch erinnern?
Das war eigentlich relativ mit dem Beginn des Studiums. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Gesangsdozentin, die mich ziemlich schnell eigentlich dazu geführt hat und irgendwie dazu gebracht hat, dass sie mich einfach überzeugt hat, als Künstler heutzutage ist es einfach unheimlich wichtig, dass du eigene Songs hast.
Ich glaube ja auch so, diese ganz großen KünstlerInnen sind ja, glaube ich, auch häufig die für andere Künstler eben auch Lieder schreiben, tatsächlich. Also das einer meiner Lieblingskünstlerinnen ist,
ja, das habe ich auch schon ein paar Mal
gemacht. Tatsächlich, Sia, kennst du ja.
Wer ist Sia?
Viele kenne ich tatsächlich ganz, nicht, bin ich immer sehr.
Ganz,
aber
ganz toll, ja.
Tatsächlich, sie hat ja wahnsinnig viele Songs für andere KünstlerInnen geschrieben. Ne? Es gibt so viele, die halt Songs schreiben und ganz viele Songs, wo man nicht weiß, welche anderen Künstler tatsächlich dahinter stecken.
Absolut,
das ist spannend,
ja.
Ne?
Ja, klar.
Ein Instrument spielen ist ja ganz toll. Ich spiele ja selber auch so ein bisschen hobbymäßig, allerdings garantiert nicht so gut wie du.
Garantiert so nicht.
Nee.
Ist halt
gut,
echt,
ist ja auch was.
Gibt's Beweise
bei Instagram. Ja, geil, okay.
Ist ja nur ein Hobby, ein Gehörtraining für mich tatsächlich, weil ich ein bisschen vorbelastet bin mit dem Gehör. Hat mein HNO-Arzt mir tatsächlich empfohlen damals.
Dein HNO-Arzt hat dir
empfohlen fürs Training meines Gehör, was eingeschränkt war bis dieses Jahr vor einer OP tatsächlich.
Ich weiß auch warum.
Zum Üben?
Nein, sie wollte, dass der Grottenolm auch Patient wird.
Nein, das ist tatsächlich nicht. Grottenolm-Anekdote ist das der liebevolle Begriff für meinen Freund.
Dachte ich mir sofort.
Auf jeden Fall, hast du denn irgendwelche Tipps, wer jetzt irgendwie mal Lust hat, Geige zu spielen oder Geige spielt und irgendwie so denkt, so scheiße, irgendwie, ich gebe es auf?
Ach so, ich meine jetzt für diejenigen, die das
oder sich gerade ausprobieren wollen,
überlegen und genau und das eben noch nie gemacht haben. Ich meine, geht einfach an die nächste Musikschule bei euch. Es ist halt so, es gibt natürlich schon auch super viele YouTube-Videos, die auch zum Teil wirklich sehr, sehr gut sind. Ja. Ich finde schon, dass Geige und Cello so die ungeeignetsten Instrumente sind, um sie ohne Dozentin irgendwie zu üben. Wir haben auf der einen Seite ist natürlich dieser riesen Vorteil, wir haben eine Klangvielfalt, die man kaum irgendwo sonst so hinkriegen kann. Mhm. Aber diese Klangvielfalt, die geht natürlich von wunderschön und irgendwie zu ganz, ganz furchtbar. Und bis man eben das raus hat, bis es nicht mehr quietscht, bis es sich quasi auch so anhört, dass man selbst vielleicht sagt, oh, klingt eigentlich ganz gut, also es gefällt mir sogar schon irgendwie ganz gut, dauert es. Und ich finde, es ist einfach deutlich einfacher und deutlich sinnvoller, wenn da jemand, der es kann, eben dabei begleitet. Genau, und dann einfach das mal ausprobieren, gibt ihm so ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, mindestens so ein halbes Jahr, um da zu gucken, ob es was für euch ist.
Tatsächlich, weil so aus eigener Erfahrung, man braucht Geduld.
Geduld, auf jeden Fall. Oh Gott, sowas von.
Ja. Und irgendwann fängt es dann doch an, besser zu klingen mit jedem Mal. Und je häufiger man übt, umso besser wird es halt. Ne? Man muss halt dabei
sein. Sag Bescheid, wenn es besser ist.
Ja, hallo? Da schüttelt jemand den Kopf und zwar ganz ernst.
Du hast ja unter anderem auch schon in Russland und der Ukraine gelebt, haben wir rausgefunden.
Yes.
Ich bin ja Investigativjournalistin.
Fantastisch. Sehr.
Ja. Unsere Frage wäre, hast du irgendwie Erfahrungen, Eindrücke, auch als Mitglied der queeren Community zu der Situation in den beiden Ländern, wo wir alle ja wissen, dass die Situation nicht optimal ist, alles andere, irgendwie Erfahrungen, eigene Erlebnisse in der Zeit, wo du in den beiden Ländern gelebt hast?
Ja, also ich muss sagen, also ich war in der Ukraine, also ich bin in Russland geboren. Wir sind dann, als ich so 2,5 war, sind wir dann in die Ukraine gezogen. Seitdem war ich dort auch nicht mehr, aber meine Oma und mein Opa, die wohnen in Russland und bei denen war ich danach noch ein paar Mal und die waren danach noch ein paar Mal bei uns. Also deswegen, ich habe so ein bisschen mehr die Verbindung dann doch irgendwie zu Russland auch, weil ich da einfach seitdem wir eigentlich in Deutschland leben, deutlich öfter war. Ich muss sagen, als Kind kann ich mich jetzt an nichts Negatives erinnern. Ich konnte mich da eigentlich ganz gut ausleben, so, aber ich meine, ich war einfach, also bis ich 10 war, war ich dort. Ich merke immer, wenn ich irgendwie darüber erzähle, dass ich auf der einen Seite würde ich so gerne sowas sagen wie, ja, es ist gar nicht so schlimm und da tut sich so viel Gutes, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, das stimmt einfach nicht. Und ich bin zwar super, super happy, dass Oma und Opa, die sind super offen und auch in ihrem Umfeld sind auch ganz viele, die offen sind. Und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, ganz klar. Aber ja, die politische Lage und die Gespräche mit denjenigen, die quasi nach mir erst nach Deutschland gekommen sind, die zeigen mir da schon auf jeden Fall ein ganz anderes Bild. Und ja, das Gefühl ist ganz klar, es ist sehr rückwärtsgewandt. Und ich, immer wenn ich darüber nachdenke, wenn ich eine Doku dazu gucke, was ich auch wirklich, das fällt mir total schwer, weil das zerstört so dieses Bild von diesem Russland, was ich irgendwie auch als Kind erlebt habe, dieser Ort, wo ich mich irgendwie wohlfühle, wo ich mich ja schon irgendwie auch zum Teil auch sehr zugehörig gefühlt habe. Ja, also wenn ich mir dazu was angucke, holt mich dann doch die Realität ein. Und gerade wenn ich's, ja, ich denke mir dann immer gerade an die AktivistInnen dort vor Ort, die wirklich auf die Straße gehen dort, wo es so gefährlich ist. Mhm. Ich ziehe da so den Hut vor. Ich finde es also wirklich, ich finde es kaum vorstellbar für uns, wie mutig das ist, wie gefährlich das ist. Und ja, also kein einfaches Thema, ja.
Das ist, glaube ich, auch das Spannende, ne? Also es gibt ja immer das persönliche Umfeld, was natürlich viel Privates ist und wo es ist. Und dann gibt es natürlich das öffentliche Umfeld auf den Straßen, wo man dann eben manchmal auch bei quasi queeren Demonstrationen sieht, wie schnell da einfach Verhaftung, nur weil du da quasi für deine Rechte einstehen willst.
Oder gibt's. Ich meine, seit kurzem ist es ja so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bei welchem Walt Disney Film es war, aber ich glaube bei Die Schöne und das Biest. Der Film wurde dort im Kino gezeigt ab 18, weil es am Ende gibt es ja dieses Pärchen, ja, was, ja. Ja. Und jetzt werden so, ich glaube, seit 2-3 Jahren ist es sogar ja so verschärft, dass Filme mit LGBTIQ+ Inhalten, auch wenn es nur angedeutet und minimal ist, die werden im Kino einfach nicht mehr gezeigt. Also nicht mal mehr ab 18, das gibt es einfach nicht mehr. Und das ist verrückt. Das ist für mich so verrückt, weil ich irgendwie auch als Kind, und das war irgendwie so kurz, nachdem wir nach Deutschland kamen, vielleicht könnt ihr euch noch an das russische Duo
Tattoo
erinnern.
Haben wir gerade im Sinn, ja.
Und zwar, ich meine, natürlich hat man dann Jahre später rausgefunden, die waren gar kein Paar. Und die eine von denen, die hat sich auch vor kurzem wirklich vor paar Jahren sehr homophob geäußert. Das ist schlimm. Aber ganz, ganz viele ihrer SongwriterInnen waren eben LGBTIQ+, und das hört man total. Und ich liebe ihre Kunst nach wie vor. Und auf ihrer ersten Tour, die erstmal nur durch Russland ging, gab es immer einen Song, wo sie das Publikum aufgefordert haben, dass queere Paare auf die Bühne gehen und dass während sie den Song performen auf der Bühne rumgemacht wird. Und das durfte man einfach. Ich meine, klar, auch da, es war natürlich was Krasses, aber wenn man sich überlegt, das war irgendwie so 2001, das dürften sie jetzt einfach nicht mehr. Das dürften sie jetzt nicht mehr. Und die haben zum Beispiel jetzt, die hatten vor kurzem so ein Comeback-Auftritt, und sie konnten ihren ersten Hit nur auf Englisch dort performen, weil der ist so ein bisschen uneindeutiger, denn der russische Text ist ganz klar, und den durften sie einfach nicht mehr so performen. Ich meine, das ist so verrückt. Ich meine, das ist der erfolgreichste irgendwie Musik-Act, ich glaube, aus Russland ever. Und ich meine, die sind irgendwie auf der einen Seite sind irgendwie so Volksheldinnen irgendwie, aber dürfen ihre Kunst gar nicht mehr so ausüben, wie sie anfangen. Also irgendwie, ich glaube, die haben sich gegründet 2000 oder sowas. Anfang des 2000er. Ja, dürfen sie nicht mehr machen. So. Und das finde ich wirklich krass und irgendwie so unvorstellbar. So, es wirkt auf mich fast unecht.
Das ist tatsächlich
so. Aber es ist halt echt. Ja. Und das ist halt Verrückt.
Wo sie damals beim ESC angetreten sind und dann für Russland. Und dann war vorher so, küssen die sich auf der Bühne und
durften sie da nicht.
Durften sie nicht, weil dann gesagt wurde, dann wird irgendwie geschnitten, also wird irgendwie, das war ja so, alle dachten, was machen sie nur?
Das Ding ist aber, ich meine, das wirkte damals so, als wäre Russland das offenste Land überhaupt. Also ich meine, als sie da, ich meine, sie wollten es tun und ich kann mich noch so gut erinnern, wie damals dann dort auch erzählt wurde, guck mal, ganz Europa ist so prüde und so weiter und wir sind hier so, schon so, so weit, das ist doch nur ein Kuss. Ich meine, was sich seitdem getan hat, ist doch einfach...
Und das eigentlich in einer relativ kurzen Zeit, ne, muss man halt auch sehen. Ne?
Absolut, absolut. Das ist ja krass.
Aber vielleicht ist ja auch noch spannend, vielleicht mal einen Bogen zu spannen. Basti hat ja auch herausgefunden in seiner Recherche, dass du ja, Frankfurt hat man ja schon mal das Thema, aber du hast auch schon mal in London gelebt, ne? Yes. Stimmt das?
Genau, zwischen 2017 und 2019.
Also auch zwei Jahre, wo man so ein bisschen Erfahrung machen kann. Wie lebt es sich eigentlich so in so einer großen Weltstadt?
Ich meine, die Stadt ist toll, kann ich total empfehlen. Aber ich kann ganz klar auch sagen, wenn man dort wirklich leben will, seid lieber reich. Dann ist mega. Wenn man jetzt nicht das nötige Kleingeld hat, ist schon nicht easy. Also es ist schon nicht easy. Man muss sagen, mein Mann und ich, wir sind dann kurz nach unserer Hochzeit sind wir dann dort hingezogen und haben dann zwar relativ zentral, aber trotzdem in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Und das, was ich meine, Einzimmerwohnung hatten wir auch schon vorher mal. Also es war für uns jetzt kein Riesenthema, vor allem, weil wir auch wussten, das ist nur für eine bestimmte Zeit. Aber es war halt auch echt so, das Bett war aus dem Schrank ausklappbar. Die Küche war am anderen Ende des Zimmers, also quasi auch in diesem einen Zimmer. Also es ist quasi alles in einem. Nur das Bad war nochmal ein extra Zimmer. Und das konnte man für also wir waren dort so 2,5 Jahre. War das mega und das war halt für ihn total super beruflich, das war halt für mich auch echt gut, aber es war halt auch klar, dass wir irgendwann dann wieder wegziehen und ich meine, ich kann mir das durchaus vorstellen, da wieder mal zu wohnen, aber wie gesagt, mit dem Zusatz, wenn man das Geld hat, ist es die, finde, die coolste Stadt überhaupt, also gerade auch so, also ich finde gerade, was die Offenheit angeht. Also ist die Stadt nochmal wirklich deutlich offener als Berlin. Und wir fühlten uns da auch als Paar absolut, absolut wohl. Und
Warst du da auch schon künstlerisch aktiv in London?
Ich habe da auf jeden Fall schon mal für die erste EP, wo dann der erste Song 2019 kam, schon einige Songs mit anderen Songwritern dort schon geschrieben. Einfach super viel ausprobiert schon mal.
Also es prägt, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal, weil wenn ich in London war, war das immer noch eine andere Welt, aber ich habe mich persönlich auch sehr wohl gefühlt irgendwie.
Ich auch. Also ich habe mich da auf jeden Fall auch total wohl gefühlt. Man muss aber auch da ganz klar und deutlich sagen, London ist nicht gleich England. Ja. Bitte merkt euch das, denn ich habe jetzt letztes Jahr und dieses Jahr auf ein paar CSDs auch in England gespielt. Ist schon nochmal was anderes. Also es ist schon nicht so, wenn man sagt, wenn man London liebt, heißt es nicht unbedingt, dass man ganz England lieben wird. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich die anderen Orte nicht schön fand, aber es war ein krasser, krasser Unterschied.
Also das habe ich persönlich auch aus eigenem Erleben erlebt. Zum Beispiel, wenn man Grafschaft kennt, das ist alles, was so, wenn man ankommt, sozusagen Dover die Ecke, da ist es eher so ein bisschen herber, ein bisschen konservativer vielleicht nicht
unbedingt. Und auch ärmer, man muss ganz klar sagen, deutlich, deutlich ärmer.
Deutlich ärmer. Aber wiederum in Cornwall zum Beispiel, wo man immer so ein rosamunde Pilcherbild hat.
Oh ja, das war schön.
Siehst du?
Da waren wir zusammen im Urlaub gewesen.
Aber die Leute waren da halt sehr offen, sehr entspannt und das war eben eine tolle Zeit tatsächlich.
Ein kleines Cottage.
Ja, genau. Das war halt wirklich toll.
Genau, du hattest ja schon gesagt, jetzt im Moment wohnst du in Berlin. Mhm. Wie sind da die Situationen? Also du hast es schon angedeutet, aber wie ist da die Situation für Künstler, für LGBTQI+, sonst was, Personen? Also auch im Vergleich zu London, Frankfurt. Mhm.
Naja, also im Vergleich zu London ist es, also ich muss mal sagen, klar ist Berlin ziemlich offen, klar. Aber es gibt auf jeden Fall Viertel, wo ich sag mal so, entspannter mit meinem Mann Hand in Hand abends irgendwie auf der Straße gehen würde und in ein paar anderen Gegenden halt gar nicht. Und also es hängt sehr vom Viertel ab. Künstlerisch finde ich natürlich diesen Ort absolut super. Da passiert einfach super, super viel. Und es war ganz klar auch ein Ort, wo ich eigentlich schon immer zumindest mal für eine gewisse Zeit hinziehen wollte. Und seitdem ich dort wohne, ist halt auch künstlerisch sehr viel für mich passiert. Das ist irgendwie sehr viel weniger Reisen. Es ist sehr, sehr viel mehr quasi vor Ort. Es ist einfach, ja, super viele KünstlerInnen, denen man irgendwie, mit denen man sich austauschen kann. Viele ProduzentInnen, super viele Events und so weiter. Also da gibt es einfach super, super viel vor Ort, was einem natürlich als KünstlerIn super, super hilft. Und deswegen, also bisher bin ich super happy, dass ich mich dafür entschieden habe, nach Berlin zu ziehen. Das heißt nicht, dass wir nicht vielleicht doch irgendwann wegziehen, aber jetzt ist es gerade genau richtig.
Ich glaube, das ist genau richtig. Das beschreibt es, glaube ich, auch ganz gut, weil natürlich mit deiner Musik natürlich auch die Strukturen, das hast du ja auch gerade gesagt, Plattenfirma etc. pp. Sind ja alle dort. Das heißt, die Wege sind auch mal ganz kurz, wenn man irgendwas
hat. Ja, mega gut, ja.
Man muss nicht irgendwie durch die ganze Republik fahren, erstmal, um irgendwo hinzukommen.
Schon auch, aber irgendwie deutlich weniger.
Ja, das ist natürlich schon irgendwie ganz gut, ja. Aber wir wollen mal jetzt zu dem Punkt rüberkommen, was wir dich ja auch eingeladen haben, und zwar dein künstlerisches Wirken tatsächlicherweise. So. Und jede Musik, jeder Künstler hat ja so seine eigene Art der Musik, sag ich mal, seine Aha. eigene, die Zwischentöne auch, sag ich mal, und ganz viel, der Stil, also es ist ja das, ich glaube, wenn ein Künstler in seiner Musik ganz klar sich abhebt von anderen in der Stilistik oder auch in bestimmten kleineren Facetten, ist es ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig und besonders gut. Wie würdest du denn selber deine Musik beschreiben?
Ich wusste, dass du mich das jetzt fragen willst.
Ich habe gut eingeleitet.
Ne? Ja, sehr gut. Das war auch deswegen ganz gut, weil ich konnte es mir jetzt in dieser Zeit auch schon einfach genau überlegen. Sehr gut. Ich würde sagen, queerer, aktueller Pop mit Geigenelementen und vielleicht so einer Prise osteuropäischer Melancholie.
Das passt, glaube ich, ganz gut. Also osteuropäische Melancholie, wer jetzt ESC zum Beispiel hört, hört das ja häufig raus, so dass osteuropäische Lieder ganz häufig so was Melancholisches,
wir fühlen sehr
was,
viel.
Was auch oft nachdenklich ist.
Uns geht's ganz oft nicht gut. Uns geht's sehr, sehr schlecht. Und ja, klar, das stimmt absolut.
Da spielen ja Emotionen, ne? Und gerade so traurige Momente oder Erinnerungen sind natürlich einen seiner Gedanken werden natürlich auch häufig sehr tragen. Ne? An das Positive erinnert sich man sich auch, aber halt irgendwie an das Traurige manchmal viel mehr.
Ja, oder es entsteht einfach daraus irgendwie nochmal viel, viel mehr.
Ja.
Ob man jetzt irgendwie sich so gerne daran erinnert, aber man tut es halt. Und auf der einen Seite sieht man eventuell, was irgendwie daraus entstanden ist. Auf der anderen Seite denkt man auch, okay, ich kann nicht der Einzige sein, der sich irgendwann so und so gefühlt hat, dem das und das passiert ist. Und dann macht es irgendwie Sinn, das irgendwie zu verarbeiten, ja.
Ich habe mal einen schönen Spruch letztens gelesen, Geschehnisse begegnen uns im Leben, aber Emotionen tragen uns durchs Leben.
Amen. Oh, sind alle beeindruckt hier in diesem Raum, alle.
Das fand ich aber sehr gut, weil das ist ja das, was man letzten Endes in Musik ja auch häufig verarbeitet, ne? Viele KünstlerInnen machen das ja, dass sie gewisse Geschehnisse in ihrem Leben verarbeiten, aber immer mit der Emotionalität am Ende, ne?
Ich würde sagen, fast alle.
Ja.
Ob man jetzt wirklich ganz klar von etwas Bestimmtem erzählt oder nur irgendwie ein Bild erschafft oder so eventuell sogar eine Geschichte erfindet, die aber das und das Gefühl dann irgendwie widerspiegelt, was man vielleicht doch so erlebt hat. Ich meine, macht dann am Ende auch natürlich für einen, vielleicht für den Zuhörer natürlich schon irgendwie einen Unterschied, aber ändert nichts an dem eigentlichen Gefühl dabei. Ja.
Also weil ihr gerade so erstaunt wart oder überwältigt. Ich bin immer noch mal erstaunt, dass Micha es schafft, aus einer fünfwörtigen Frage einen 10-Minuten Monolog zu machen.
Aber das war doch super, deswegen konnte ich aber mega kurz antworten deswegen. Weißt du, der hatte dazu, oder was heißt mega kurz? für meine Verhältnisse in kurzen Antworten.
Also mein lieber Steffen, nur mal so als Anregung, ist das noch nie aufgefallen? Journalisten fragen irgendwie ewig lange und die Antwort ist dann halt ganz kurz, ganz offen. Das ist dann perfekt. Das,
da mag ich unseren Bundeskanzler, der sagt einfach ja oder nein.
Genau.
Dann gucken die Journalistinnen.
Könnt ihr mir ab jetzt sagt, auch nur sowas, ich sage ab jetzt auch nur mal ja und nein, ist dieser Podcast hier im Kasten. Dankeschön.
Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen was sowieso noch auch weiterhin über dich erfahren. Ich glaube, Basti hat da wieder mal so ein bisschen auf die Anfänge, glaube ich.
Genau, in deinen Anfängen habe ich ja gelesen, dass du so Kompositionen für LGBTIQ Plus komponiert hast. Was waren das so für Organisationen? Mal ganz kurz.
Genau, ich habe an einem Song mitgeschrieben für 100% Mensch.
Oh nein.
Kennt ihr wahrscheinlich?
Ja.
Da sagt jemand, oh nein. Oder ich weiß gar nicht, ob er, wie positiv er das?
Das hat mit einem Ohrwurm aus Dresden zu tun.
Ja, das ist einfach dieses 100% Mensch. Das ist das man kann es einfach auch nicht mehr hören irgendwann, ne? Weil gerade beim CSD Dresden läuft
es so. Ach so, stimmt, natürlich, weil das immer, ist es nicht so, dass der Holger das auch immer moderiert oder so?
Ja, genau.
So gut wie immer?
Es läuft dann halt entweder auf Band oder er singt es dreimal am Tag.
Ja gut, ich meine, das weiß ich natürlich nicht.
In Dauerschleife.
Ich habe dort bisher einmal gespielt und das ist da nicht passiert. Wobei, nein, natürlich, ich habe dort 2021 gespielt. Natürlich hat Holger auch moderiert. Stimmt, und natürlich haben wir ein, zwei Songs dort auch zusammengesungen. Aber da ich nur an einem Song damals mitgewirkt habe oder mitgeschrieben habe, war es auch genau nur der und an dem Ganzen, also ich glaube an diesen Ohrwürmern, an die du jetzt denkst, da habe ich gar nicht mitgewirkt. Genau, und ich habe schon zwei Songs geschrieben für die Initiative Enough is Enough. Bei euch war ja auch zu Gast schon mal der liebe Leopold.
Mhm.
Und mit ihm ist zum Beispiel 2021 Love in the Dark entstanden.
Fast schon 50.000 Streams bei Spotify.
Jawohl.
Hab ich gesehen.
Mhm. Aber Love in the Dark ist eigentlich, der Titel ist eigentlich schon toll.
Dankeschön. Ja.
Die Liebe im Verborgenen könnte man es auch, wenn man es frei übersetzen will, vielleicht auch.
Ja, klar, natürlich. Genau darum geht's. Oder dass wir das nicht, also wir wollen es eben nicht. We turn on the light so we don't have to love in the dark. So, genauso wie du das verstanden hast.
Das ist jetzt aber mal eine Frage an Künstler. Texte lernen, vergisst man die wieder?
Es kommt jetzt natürlich so ein bisschen drauf an, wie oft man die Songs natürlich dann singt. Sobald man sich das vorher nochmal so ein bisschen durchgeguckt hat, also so ganz kurz, dann ist eigentlich alles wieder da. Ich meine, dadurch, dass alle meine Texte zumindest mal zum Teil eben auch von mir sind, könnte man denken, es ist dann super easy, aber ich meine, ja, ab einer gewissen Songanzahl kann es durchaus mal irgendwie passieren, dass ich dann irgendwie doch mal Texte anders singe auf der Bühne, als sie eigentlich auf der Aufnahme sind. Man, da aber der Song von einem selbst ist, kann ich damit eigentlich ziemlich schnell, ziemlich gut umgehen und singe halt dann kurz was anderes. Bin da aber eigentlich recht fit. Aber eine Geschichte war eigentlich echt gut, und zwar ist es vor einem Jahr passiert, dass ich, weiß nicht mehr auf welchem Event es war, und ich habe dann bei einem Song den Text von der zweiten Strophe und der ersten Strophe vertauscht und habe das natürlich gemerkt, während ich das gerade gemacht habe, und habe aber im Publikum zwei gesehen, die den richtigen Text, während ich den falschen Text gesungen habe. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, also die haben mich ja quasi so erwischt. Ich meine, natürlich passiert mir das jetzt noch nicht so oft, aber ich meine, das war da irgendwie auf der einen Seite in mir, wie krass, die können den Text so gut, und es war jetzt nicht die Hook oder sowas. Das war einfach irgendwie, also dass sie das im Ohr haben überhaupt, war schon irgendwie voll cool. Aber gleichzeitig habe ich quasi den anderen Text gesungen, während ich gesehen habe, ah ja, okay, so müsste er eigentlich gehen, während ich da unten gehört habe. Das fand ich es natürlich aber auch total super. Okay, sie können einfach alle Texte.
Spannend ist ja auch 2020, quasi das Jahr, wo Corona quasi kam, war ja auch Global Pride, wo du ja quasi einen Online-Auftritt hattest, ne?
Ja, also es war irgendwie so schön, dass dann doch irgendwie in diesem Jahr noch ein bisschen was passieren konnte. Ich meine, ich glaube, wir kennen das irgendwie alle noch, die ganzen Online-CSDs. Ich meine, ja, im Grunde genommen irgendwie eine ganz schöne Idee, und man hat, glaube ich, ziemlich schnell gesehen, ja, wenn man jetzt nicht ein Teil davon ist, ist es halt doch so, dass man sich denkt, ja, toll, dass es das gibt und dass es überhaupt was gibt und dass man doch irgendwie als Community dann sich irgendwie so ein bisschen als Team fühlen kann. Aber ich habe da auch selbst irgendwie gemerkt, ich also als Zuschauer habe ich manchmal dann irgendwann auch, okay, ich gucke mir meinen Auftritt kurz an, den ich natürlich auch oft schon kannte, weil man schickt einfach ein Video hin und dann ist es, ja, aber da war es schon irgendwie nochmal was ganz, ganz Besonderes, weil es war wirklich, es ging ja so dieser Livestream, der ging ja wirklich 24 Stunden, es waren natürlich auch ein paar wirklich namhafte Acts auch dabei und irgendwie, ja, ich fand es irgendwie super, super schön, dass man es in dieser Zeit irgendwie so hingekriegt hat und ja, war toll, irgendwie da jetzt ein Teil davon gewesen zu sein, wobei es irgendwie noch eine Woche vorher noch nicht so ganz feststand, zeigen Sie mein Video, zeigen Sie es nicht, es war alles, oder wenn ja, um wie viel Uhr, zeigen Sie nur den einen Song oder zwei, zeigen Sie meine Ansage, also es war dann schon irgendwie, also gerade in diesem Jahr, weil nicht so viel passiert ist, war dieser Tag auf jeden Fall super aufregend und ja, war cool, ja.
Das Tolle ist, du hast gerade die Fragen, die wir uns aufgeschrieben hatten, selbst beantwortet.
Perfekt.
Ohne, dass wir sie fragen mussten.
Und zwar? Wahrscheinlich. Ja,
wie war das Gefühl,
online CSD? Im
Stream, ja, das ja, okay, aufzutreten? Und wie war das so ohne Feedback von den Zuschauern?
Ah ja, ohne Feedback, da ist es halt echt so. Ich meine, es gab natürlich da auch nochmal so zwei Unterschiede. Es gab natürlich so Online-Auftritte, wo du wirklich dann auf einer Bühne warst, aber eben es wurde nur gefilmt und es war niemand vor Ort. Das war weird. Das war wirklich so, also als ich das erste Mal gemacht habe, das war so ein Talk im BKA-Theater und es war halt wirklich so, es waren nur die Teilnehmenden da. Das fand ich mega komisch. Also es war irgendwie auf der einen Seite irgendwie mega toll, dass überhaupt was irgendwie passiert, aber das fand ich super komisch. Aber wenn es irgendwie nur, also quasi nur darum ging, man schickt da quasi ein Video hin oder man nimmt davor eben etwas auf und das eben vielleicht dann auch ein paar Mal dann ging es schon. Ich habe das dann eher so ein bisschen gesehen als so eine Art Musikvideo dann eben und dann ging es schon ganz gut. Aber gerade diese, ich kann mich super gut erinnern, irgendwie CSD Stuttgart, da hatten die ein mega tolles Team, die haben das mega gut gefilmt und es sah toll aus. Und ich habe dann schon irgendwie auf dem Hinweg dahin gesehen, okay, gerade 11 Zuschauende, oh wow. Und es gab es halt einfach so ganz, ganz oft, aber ich meine, ich finde trotzdem, auch wenn es sich sicherlich für die wenigsten CSDs in irgendeiner Form gelohnt hat, was gut, dass es das in dieser Zeit gab, ja.
Es ist ein Angebot gewesen.
Voll, genau, voll.
Dann 2021 erschien ja dann eine erste EP.
Yes.
Ich habe mich ja nur beschäftigt, ich weiß mittlerweile auch, was eine EP ist. Extended Play. Ganz kurz für alle Unwissenden, was ist denn eine EP, wenn man das jetzt irgendwo liest?
LP kennen ja die meisten.
LP ist ja natürlich, das ist ein Album. Ich glaube, bei Spotify ist es so definiert, ab 8 Songs zählt es heute als Album. Alles unter 8 Songs ist eine EP. Also zwischen 4 und 7 Songs, das ist eine EP.
Aha. Habt ihr was gelernt da draußen? Ihr könnt bei uns
wir mal
was
sind lernen. Ja auch ein Bildungspodcast.
Ja, guck mal.
High and Lows, ne? Uh-huh. Hieß es ja. Also ich habe, als ich auch nochmal so überlegt hat, okay, ein Titel, da steckt ja meistens auch irgendwas dahinter. Uh-huh. Steckt da wieder so ein bisschen das Thema Emotionalität auch wieder mit.
Klar.
High, also Höhen und Tiefen quasi, die man natürlich im Leben.
Naja, aber das hat. Ist ja da irgendwie nicht High End oder so,
sondern
Highs End, sondern High On. Also quasi, dass man eben von diesen Tiefpunkten, die man eben erlebt hat, dass man da eben, naja, so ein bisschen high wird davon oder dass entweder high wird davon oder eben dann wirklich auch durch dieses Negative, was man erlebt hat, dann doch auch wieder zu Höhen kommt. Also man kann das natürlich so und so sehen und ich fand es irgendwie als Titel ganz gut, weil es war auch, obwohl es eine EP war dann am Ende, es waren die Songs sind irgendwie, also wir haben das wirklich in einem, ich glaube den ersten Song haben wir 2019 veröffentlicht, dann gab es wirklich zwischendurch Zeiträume, wo irgendwie fast gar nichts passiert ist oder es hat alles so ein bisschen gedauert, weil ich irgendwie da noch sehr, sehr gesucht habe nach dem, wie will ich mich anhören und ich finde, da hört man noch sehr, dass diese 5 Songs natürlich unterschiedlich ist was Gutes auf der einen Seite, aber so unterschiedlich, dass ich mir denke, okay, gut, ja, das ist eine EP, weil wir das irgendwie als EP veröffentlicht haben. Aber für mich sind es irgendwie 5 einzelne Songs, die auch alle in relativ großen Abständen auch entstanden sind. aber die alle für mich irgendwie super wichtig sind, weil ja, es damit für mich, naja, wirklich in so eine Professionalität daneben auch ging, ja.
Ich habe ja auch so ein Sprichwort für mich, so ein bisschen, man kann immer nur wissen, was gut ist, wenn man auch weiß, was, wenn man das weiß, was schlecht ist.
Man denkt sich natürlich auch so, ab und zu muss ich, denn ich könnte ja auch mal nur das Gute erleben oder mehr von dem Guten oder was auch immer, aber es stimmt schon natürlich, es stimmt absolut, wenn man das jetzt irgendwie einfach auf irgendwelche Konzerte oder Gigs insgesamt bezieht. Man schätzt die geilen Bühnen erst dann, wenn man irgendwie davor auch auf ein paar gespielt hat, wo man sich dachte, ah ja, und jetzt war ich hier. Okay, ist eine Erfahrung oder sowas. Und man schätzt halt das andere dann umso mehr. Und ja.
Seit 2022 mit Musiklabel.
Yes.
Von Peter Plater. Kennen wir alle, lieben wir alle. Mhm. Unsere Frage natürlich, kennst du Peter?
Natürlich kenne ich Peter.
Und wenn ja, wenn du, wie arbeitet man mit Peter Plater zusammen? Hat man da, ist man natürlich anfangs, denke ich mal, sehr aufgeregt, wenn man jetzt weiß, da kommt jemand, der uns alle inspiriert hat.
Ja, es ist halt so, dass ich für die zweite EP war ich eben also ein bisschen auf der Suche, wo will ich das Ganze veröffentlichen und wie. Und habe in dem Jahr so quasi schon, eigentlich schon seit 2021 so den Weg von Marcella verfolgt und dachte, oh, irgendwie, ich habe ja ihren Weg schon davor auch immer wieder so ein bisschen gesehen und dachte, davor, man konnte auch schon da sehen, dass sie eine gute Künstlerin ist, aber es hatte keine Richtung oder irgendwie, hatte so viele, viele, viele Richtungen und es war nicht so klar und ich habe da natürlich gesehen, was sich da so getan hat, seitdem sie mit Milchmusik arbeitet und dachte mir, okay, sobald die Demos gut sind oder so, dass ich das Gefühl habe, ich würde sie gerne vorzeigen, schicke ich sie denen und wenn das nichts wird, dann hatte ich natürlich auch so einen Plan B und C und so weiter, aber ich habe das erstmal auch nur an Peter geschickt. Und dann irgendwie so einen Monat später haben wir uns dann zu einem Mittagessen getroffen und die haben dann gesagt, okay, gut, dann werden wir das jetzt machen. Und
schicke ich auch mal was hin.
Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es total easy war, aber in dem Fall, also mir war natürlich auch klar, welche KünstlerInnen sonst noch bei denen sind. Und ich habe natürlich auch gesehen, dass sie insgesamt recht wenige KünstlerInnen haben, aber ich hatte einfach so die Hoffnung, dass man sich als LGBTIQ+ Künstler da wohlfühlen kann. Und das hat sich absolut bestätigt. Ich meine, Peter und Ulf haben jetzt eher so und auch eigentlich auch von Anfang an eher so ein bisschen so die beratende Funktion. Also es ist nicht so, dass sie meine Songs mitproduzieren, aber es ist ganz klar so, dass ich denen natürlich die Songs davor so gerade bei der ersten EP, die ich mit ihnen gemacht habe, dass ich gerade Peter immer davor das Video geschickt habe oder das Demo, so dass ja, das so ein bisschen, es ist halt echt so, wir haben natürlich nicht viel Kontakt, aber es war bisher immer so, wenn ich nach einem Ratschlag gesucht habe und Peter die Zeit hatte und mir einen Ratschlag geben konnte, war das ehrlich gesagt eigentlich immer total gut. Also es ist, und es ist auch gar nicht so, dass ich dann sage, ja, weil es von ihm kommt, natürlich spielt es auch so ein bisschen mit, aber ich konnte eigentlich immer was damit, also es war eigentlich immer sinnvoll und immer hilfreich und deswegen, ja, es ist einfach schön, ein gutes Gefühl in einem Umfeld von KünstlerInnen zu sein, die man natürlich gut findet und wo man sich aber auch total wohlfühlt und wo man sich auch als Künstler sagen kann, also das haben wir jetzt bei der EP, die jetzt, also an der wir jetzt gerade sind und die jetzt am 10.11. wird sie vervollständigt, ist es so, dass wir eigentlich, ich habe denen am Anfang zwei Demos gezeigt und gesagt, ja, du wirst es schon machen. Also das ist natürlich toll.
Also hast du Peters Nummer?
Natürlich habe ich Peters Nummer.
Wir wollen vielleicht mal zusammenfassen kurz, welche Veröffentlichungen gab es denn bisher schon bei dir?
Meine EP Nummer 2, Feelings of a Misfit, die jetzt circa, also ziemlich genau vor einem Jahr kam. Und die ersten 4 Songs von der EP, die jetzt am 10.11. kommt. Die jetzt am 10.11. mit dem letzten, also mit dem 5. Song vervollständigt wird.
Tatsächlicherweise ist es ja so, man hat so seine persönlichen Lieblingssongs von seinen eigenen Songs, oder ist das so? Hast du da auch so einen Lieblingssong, wo du sagst, so, das ist echt mein Liebling?
Die Frage kommt es ist später. Schon so, dass ich, es ist eigentlich für eine kurze Zeit, es ist eigentlich immer der aktuellste Song. Das ist immer so, weil man, ich weiß nicht, ob man sich das als Künstler einbildet oder nicht. Man denkt sich, okay, mit jedem Song wird es immer besser und besser und ich zeige immer mehr von mir und ich bin immer mehr so der Act, der ich auch eben sein will. Und dann ist es aber doch so, dass es nach einer bestimmten Zeit kristallisiert sich raus, welcher Song dann doch irgendwie hängen bleibt. Also jetzt auch jetzt für mich. Kann ich von den Veröffentlichungen, gerade wenn wir jetzt die letzten zwei Jahre nehmen, nicht so gut sagen, aber ich merke ganz klar, wie das Ganze auf der Bühne ist. Welche Songs ich auf der Bühne irgendwie super, ich singe sie super oft und ich lieb's aber immer. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich Shared Room. Das ist auf der EP Feelings of a Misfit. Und wahrscheinlich Tracks in Minor. Und dieses Jahr ist es gerade meine aktuelle Single Last One.
Also müssen wir gezielt
mal hinhören. Also ich habe jetzt irgendwie zumindest mal von 9 Songs ein paar ausgesucht. Das ist jetzt nicht der eine, aber ich würde sagen, für die Bühne wahrscheinlich dann doch Shared Room, weil das einfach weil ich dazu auch irgendwie eine schöne Geschichte erzählen kann, weil es irgendwie auch gerade als Geschichte irgendwie beim Publikum irgendwie nicht nur gut ankommt, weil wir da irgendwie so ein bisschen immer so einen schönen Augenblick irgendwie haben. In dem Song geht es nämlich darum, dass wie ich meinen Mann kennengelernt habe und er nach 8 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, in mein WG-Zimmer gezogen ist. Und das ist natürlich immer eine ganz gute Geschichte und die dann irgendwie so ein bisschen auch damit, naja, mehr oder weniger endet, dass ich dann sowas sagt, wie und dieses Jahr hatten wir unseren 6. Hochzeitstag und Reaktion.
Ich habe auch meinen 6. Hochzeitstag.
Also ihr seid im verflixten 7. Jahr, wenn ich richtig rechne?
Zuckerhochzeit. Zuckerhochzeit war das.
Ah ja, okay. Wusste ich gar nicht. Guck mal, stimmt. Ja,
aber das ist halt spannend. Ja, Micha, wann bist du denn mal im verflixten 7. Jahr?
Immer.
Seitdem wir in Basel sind wir im verflixten 7. Jahr.
Ich mal Braut
wir sind ja im 19. Jahr schon, aber noch nicht verheiratet. Ich kann ja mal spoilern, wir suchen gerade nach einer Location.
Also okay, dann ist es für euch auch. Dann, also wenn das Thema Ehe überhaupt so ein Thema ist für euch, dann ist es wirklich spät,
weil
das stimmt.
Weil wir sie langsam, dazu zwingen. Ja.
Ich werde mein Brautjungferkleid anziehen.
Wenn man immer verliebt ist miteinander, auch nach so langer Zeit, dann braucht man auch keine Ehe.
Der eine will nicht heiraten, der andere hat sich verpisst zum Heiraten auf unsere Kosten. Und ich bin hier der Einzige, der teuer Geld ausgegeben hat für euch.
Hallo?
Ich habe in Las Vegas geheiratet.
Ah ja, okay.
Was wir ihm zum Geburtstag geschenkt haben.
Wir haben es zusammen geschenkt, oder?
Wir wussten aber nicht, dass sie da heiraten.
Er wusste es bloß nicht.
Ich wusste, dass ich heirate. Ich wusste nicht, dass ich Britney pflege, aber dass ich danach heirate, das wusste ich.
Wart ihr vorher auf ihrem Konzert?
Ich habe mit das um 12 geheiratet, danach war ich bei McDonald's, dann habe ich geschlafen und dann war ich bei Britney.
Du warst dann bei Britney, okay, ist natürlich krass.
Das ist eine super Zusammenfassung eurer Beziehung.
In der gleichen Kirche wie Britney, also diese 12
weiße Kapelle
12-Stunden-Ehe da, die sie hatte.
Und das ist wirklich so, wie es bei ihrem Mädchen war. Es war genauso bei mir. Oh, aber ich weiß es halt noch.
Mega.
6 Jahre her.
Und du hast deine Haare noch.
Nicht böse sein zu ihr. Man darf nicht böse.
Ich auch.
Ich
liebe
Britney. Aber wo wir gerade bei Britney sind, jetzt kommt die Überleitung des Jahrhunderts.
Ich bin sehr gespannt.
Welche Musik, welche KünstlerInnen haben dich denn in deiner Kindheit und Jugend geprägt und geformt? Also und da du ja ähnlich alt bist wie wir, passt das ja mit Britney.
Nicht wir alle, aber ja. Ich meine, klar, natürlich ist es so, dass man könnte natürlich sagen, auf der einen Seite so ein Gay-Klischee, dass man Britney liebt, aber ja, es ist nun mal so. Das war auch meine erste CD. Baby One More Time war meine erste CD und
Hit me, baby.
Ich lieb sie einfach. Time. Also es ist echt so, dass das für mich auch irgendwie gerade so in meinem Kinderzimmer so zu tun, als wäre ich sie oder keine Ahnung.
Ich war auch Britney.
Du warst auch Britney.
Ich war mehrmals Britney.
Und das war natürlich total, keine Ahnung. Also sie war so ein bisschen für mich so, ich weiß nicht, so das Tor zu so einer bunten Welt, wo irgendwie alles geht irgendwie. Und genau, wenn man das jetzt so ein bisschen, also gar nicht aber so sehr musikalisch, sondern natürlich damals schon, also ich höre sie natürlich jetzt immer noch, aber ich würde sagen, so diejenige, die mich so ein bisschen zum Gesang auch gebracht hat, war wahrscheinlich Mariah. Also ich meine, das ist jetzt auch nichts Abgefahrenes, wo man sagt, oh, du bist schwul und liebst sie. So ist das nun mal. Und ich würde sagen, so später dann, das war jetzt natürlich nicht mehr Kindheit, aber ich meine, natürlich auch dann als Kind natürlich noch Tattoo, natürlich auch. Später vielleicht Medina auch, fand ich ganz toll. Und heutzutage ist es wahrscheinlich Julia Michaels, vielleicht Sam Smith, Jordi, falls ihr ihn nicht kennt, checkt ihn aus. Auch ganz, ganz toll, genau.
Jetzt denke ich gerade an Star Trek, warum auch immer.
Jordi LaForge.
Ja.
Das war auch eins meiner Idole. So heute noch.
Aber, naja, es ist halt, aber das fällt ist auch die Vielfalt auf, deiner Idole, ne? So ein bisschen sind ja doch alle so ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen so Richtung das Thema CSD so langsam wieder. Dann langsam übergehend, aber dieser, wer es nicht kennt, kann gerne mal gucken. Aber dieser bist du ja einer der interessantesten NewcomerInnen in Deutschland. Das ist ja schon
jetzt
ein guter Satz. Das ist ein guter Satz, ja. Ich fand ihn auch super, den Satz.
Haben wir so übernommen.
Weil tatsächlich sagt es ja aus, also ich interpretiere mal das so, die Aussage, die dahinter steckt, ist so, dass du als Künstler, als künstlerische Person ja offensichtlich auch irgendwas Eigenes hast, halt nicht so. Klingst wie jeder andere, halt was ganz Besonderes irgendwie.
Ne?
Und das macht es ja dann am Ende ja interessant. Also wenn jeder klingt wie jeder andere, dann wird es langweilig. Aber interessant heißt ja, die Kunst, sagen wir mal, der Gesang und die Musik dahinter hat so eine eigene Marke, klingt vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig, aber da ist so, man hört sofort raus, das ist Maxim.
Naja, mir ist halt einfach, ich meine, klar, so gehe ich natürlich an neue Songs jetzt nicht dran, aber zum Teil natürlich schon auch ein bisschen. Also für mich ist es einfach als Künstler, gerade jetzt so in den letzten 2 Jahren, einfach unheimlich wichtig, dass ich quasi so ein bisschen der Künstler bin, den ich mir so als Teenie gewünscht hätte, dass es den gegeben hätte, der auch in seinen Texten, gerade jetzt in den aktuellen Songs, auch nicht zu bildlich wird, der auch ganz klar, wenn es ein Love-Song ist, dass er von einem Typen spricht, dass es dann nicht irgendwie nur you ist, dass man nicht, ich weiß nicht, so ein bisschen in Anführungszeichen, so ein bisschen nischiger denkt und sich, wobei ich das auch nicht sehe, ich finde nicht, dass ein queerer Text unbedingt dann direkt in so eine Nische gehen muss. Ich will einfach meine Geschichte, so wie ich sie erlebt habe, wie mein Umfeld vielleicht was erlebt hat, Geschichten, die ich vielleicht von jemandem gehört habe, die ich vielleicht gleich abgewandelt habe, wie auch immer, dass das einfach queere Themen sind, die jeden von uns irgendwie ansprechen könnten. Und die mich, also die auch in mir was auslösen, denn wenn das natürlich, also wenn es bei mir schon nicht so ist, bei wem soll es dann sich, bei wem soll sich da, also eben halt auch wirklich gerade, weil ich ja auch in Deutschland bin und englischsprachige Musik veröffentliche, finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn man zu bildlich wird, zu sehr nach irgendwelchen abgefahrenen Bildern sucht, zu sehr, okay, ja gut, dann versteht dich halt keiner mehr.
Ja.
Aber ich möchte, dass man nicht nur, nachdem man den Songtext durchanalysiert hat, checkt, darüber spricht er. Das ist mir einfach wichtig, dass es mit einem vielleicht auch schon beim ersten Mal sich den Song durchhören schon bisschen was macht.
Und dann macht es ja am Ende das Zusammenspiel zwischen Text, Melodie und verwendeten Instrumenten eben auch durchaus, ja. Und das Zusammenspiel macht dann ja, glaube ich, einen wirklich guten Song aus, ne?
Absolut, ja klar, natürlich, ja. Natürlich.
Warst du jetzt auch schon in verschiedenen Medien ARD präsent mit Marelle Höppner?
Ich liebe Marelle Höppner.
Oh Gott, das ist jetzt total blöd. Ich weiß gar nicht, wer
aber du warst
also diese Sendung gerade, also ist es immer eine Person, die
ich das moderiert? Also ich kenne Marelle Höppner aus ARD Präsent.
Mir fällt gerade der Name von nicht. Aber ja, ich war da vor einem Jahr. Das
stimmt. Und dann noch im Hessischen Rundfunk habe ich gelesen. Und noch diese Doku Queertopia. Queertopia und so. Du bist ja nur auch eine Privatperson. Und du bist jetzt siehst dich im Fernsehen. Guckst du dir das selber erstens an? Und zweitens, wenn du das jetzt so dich selber in Medien siehst, ich zum Beispiel, ich kenne mir noch unsere ersten Folgen, konnte ich mir nicht anhören, ich konnte mich nicht selber sprechen hören, das kann heute manche immer noch nicht, aber was macht das mit dir?
Und zweitens so Reaktion Familie. Also ein Mitglied der Familie oder im Freundeskreis, der jetzt auch in der Öffentlichkeit steht. Was kommen da so für Reaktionen, für Feedbacks?
Also gerade jetzt zum Beispiel, als der ARD Brisant Beitrag kam, war so ganz, also da war es irgendwie so ganz klar zu sehen, also meine durchschnittliche Zielgruppe oder diejenigen, die mich verfolgen eben auf Insta und Co., die sind auf jeden Fall eher jünger, nicht nur natürlich, aber die sind auf jeden Fall so nicht die typischen ARD Brisant GuckerInnen. Aber da kam halt eben ganz viel so von irgendwelchen ehemaligen Schulkameraden, von ihren Eltern sogar oft. Also irgendwie, dass das ja total cool ist, was ich tue und so weiter. Also da hat man schon nochmal gemerkt, dass Fernsehen hat, auch wenn es natürlich nicht mehr so das wichtigste Medium ist, ist es schon auf jeden Fall immer noch ein Medium, was durchaus noch was tun kann. Und auch jetzt natürlich in meiner eigenen Wahrnehmung, ich meine, auch wenn man weiß, natürlich findet viel immer mehr und irgendwie es wird immer wichtiger, was eben online stattfindet, ist dieses Gefühl von ich bin im Fernsehen natürlich schon nochmal ein anderes. Also es ist schon so, dass man denkt, okay, krass. Und ich kann mir das schon durchaus angucken. Ich gucke mir das dann eigentlich aber nur einmal an. Also ich gucke mir das einmal so bewusst an, dass ich einfach sehe, was da so passiert ist, wie das Ganze wirkt. Und dann ist auch gut. Also ich will schon wissen, was da, wie das Ganze wirkt, was da gezeigt wurde. Und eventuell gucke ich es mir dann noch ein zweites Mal an, wenn ich dann irgendwie so ein Best-of irgendwie für Insta und Co. dann irgendwie zusammenschneide. Aber dann ist Schluss. Also es ist nicht so, also ich will das schon so ein bisschen, ich will die Übersicht haben, ich will wissen natürlich, wie ich wirke, um dann irgendwie auch zu gucken, ob was ich vielleicht auch beim nächsten Mal irgendwie verändern will oder wie auch immer.
Aber Zwischenfrage, bist du sehr selbstkritisch zu dir?
Oh yes.
Weil das also höre ich gerade so ein bisschen heraus.
Es gibt durchaus so, wenn ich dann etwas wirklich gut finde, dann ist es auch schon so, dass ich vielleicht auch erst seit kurzem so, dass ich dann auch wirklich sagen kann, geil, das hast du geschafft, das ist wirklich, wirklich cool. Aber ja, bis es zu diesem Punkt kommt, das ist schon etwas, was echt gar nicht easy ist. Also es gibt, also diese, dass man sich so ein bisschen die Zeit nimmt, um auch mal, naja, so ein bisschen zu reflektieren, was man so geschafft hat irgendwie, das habe ich, ich weiß nicht, ich gucke, dass es in diesem Jahr so ein bisschen mehr so ist. Also ich hatte dieses Jahr jetzt Anfang September bin ich auf der Gemeinsam Bund Gala aufgetreten im Theater des Westens und wurde vom Landespolizeiorchester begleitet und unter anderem unter den anderen KünstlerInnen war Lucy von den No Angels. Und ich meine, das war natürlich für mich ein Traum. Also ich meine, sie waren mein erstes Popkonzert überhaupt. Und ich war natürlich dann auch, auf der einen Seite dachte ich, krass, du spielst da jetzt als Act mit einem Orchester und du machst, aber genau, du hast auch keine Songs gecovert, du hast deine eigenen Songs gespielt und das ist irgendwie mega, mega toll. Auf der anderen Seite, ich habe ein Foto mit Lucy, so ungefähr, weißt du, das ist ein bisschen dieses, und dann, ich bin ein ernstzunehmender Act dort gewesen und gleichzeitig war ich auch ein Kind und habe ein Bild mit ihr gemacht, auf dem ich furchtbar aussehe, aber ist egal.
Du hast sie getroffen.
Und was eben auch so ein bisschen, wo ich, naja, jetzt gerade, glaube ich, nicht mal 2 Wochen her, oder ziemlich genau 2 Wochen her, habe ich ein eigenes Konzert gespielt auf dem Bundeskongress Stottern und Selbsthilfe. Ich habe nämlich bis vor ein paar Jahren, was man jetzt auch noch so ab und an hört, noch sehr, sehr stark gestottert und war da quasi als Ehrengast und habe dort ein Konzert gespielt. Und das war, also das war ein Abend, den ich, glaube ich, jetzt immer noch nicht so richtig, wenn ich darüber erzähle, ich könnte sofort heulen eigentlich, das ist total krass, weil ich da auch gemerkt habe an dem Abend, die Ansagen, ich meine, ich habe dieses Jahr so viel gespielt wie noch nie und es gibt natürlich von ein paar Songs auch Ansagen, die ich wirklich wortwörtlich genauso mache und da habe ich das zwar genauso gemacht und ich habe dann sofort gemerkt, schon bei der ersten Ansage, oh Gott, ich muss jetzt schon heulen und wir kommen noch nicht mal zu den Songs, wo ich so richtig viel erzähle und das war etwas, wo ich dann dachte, krass, das hätte ich einfach vor, naja, vielleicht sogar vor 3 Jahren niemals gedacht, dass ich erstmal dort spielen würde, dass ich so irgendwie durch ein Konzert durchmoderieren könnte, dass das einfach irgendwie auf der Bühne also das ist, dass mich meine Sprache und meine Sprechbehinderung einfach überhaupt nicht einschränkt. Das war etwas, wo ich dachte, okay, gut, das hast du geschafft irgendwie. Und da, deswegen, da darf dann auch so ein bisschen diese Selbstkritik so ein bisschen ruhen. Die kommt dann nach ein paar Tage später wieder. Aber gut.
Wie sagt man soll auch mal mit sich selbst zufrieden sein.
Absolut.
Du trittst ja auch auf vielen CSDs auf. Mhm. Hast du auch mal negative Erfahrungen gemacht oder besonders tolle Erfahrungen auf CSDs? Weil du ja echt viel auf CSDs auch aufgetreten bist
dieses Jahr. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht genau, ob das stimmt genau, weil laut der Queer Bild bin ich der meistgebuchte CSD-Act Deutschlands dieses Jahr.
Vor Marcella?
Ich glaube ja, aber deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Aber man könnte ja, wenn man sie jetzt als Künstlerin bezeichnet, dann kann ich, glaube ich, ganz easy sagen, dann bin ich der meistgebuchte Künstler. So könnte man das sagen. So könnte man das, glaube ich, sagen. Es gibt natürlich total vieles, was auch jetzt, also ich würde mich jetzt einfach nur auf dieses Jahr beziehen, sonst könnte ich, also Achtung. Ich denke so, das schönste Erlebnis jetzt gar nicht so sehr auf mich bezogen, sondern auf einen Zuschauer. Bei einem queeren, also es war eine queere Veranstaltung, da habe ich in Bielefeld gespielt, Ende 2021, kam ein Zuschauer hin, der auch Spätaussiedler ist, der sich gerade so eine Woche vorher bei seinen russischen Eltern sich geoutet hat. Und es kam gar nicht gut an. Es war wirklich ganz furchtbar. Weder seine Eltern noch seine Geschwister waren total dagegen und haben sogar, ich kann mich mehr nicht mehr genau erinnern, die haben sogar gesagt, es wäre gut, wenn du dir bald was Eigenes suchst. Und es war ganz schrecklich. Und er war aber an diesem Abend da und erstens war es so, dass ich immer einen Song im Programm habe, wo ich sage, nehmt euch mal mit denen ihr da seid, in den Arm. Oder wenn keiner da ist, wenn ihr alleine da seid, dann kommt doch bestimmt gleich irgendjemand zu euch und wird euch umarmen. Und er stand vor der Bühne und es kam erstmal niemand und ich habe das dann nochmal gesagt und dann kamen ganz viele und die haben ihn umarmt und es war so, so schön und auch irgendwie so furchtbar. Aber jetzt kommen wir dazu, wieso diese Geschichte für mich so, so schön ist. Der hat dieses Jahr mit ein paar anderen den CSD Lippe gegründet und die hatten dieses Jahr ihren ersten CSD und das ist so krass zu sehen, dass innerhalb von weniger als 2 Jahren dieser super unsichere Teenie sowas geschafft hat und wie offen er ist. Ich habe ihn dieses Jahr beim CSD in Bielefeld gesehen. Also ich kann darüber kaum erzählen oder es mir sofort, es war so krass und ich denke mir, okay, krass und ich durfte ihn quasi so auf seinem Weg irgendwie mitbegleiten. Das ist echt cool. Jetzt kommen wir zu den nicht so schönen Wissen. Ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Wir hatten dieses Jahr so einen kleinen Vorfall beim CSD in Leer, aus Friesland. Ist so, dass das Hauptstromkabel, das lag hinter der Bühne und da kamen so ein paar alkoholisierte, ich würde auch sagen, homofeindliche Typen und haben dann irgendwann den Hauptstromstecker gezogen. Das war während unseres zweiten Auftritts und wir haben dann, also dann ging es natürlich auch wieder an. Die Polizei konnte sie nicht mehr erwischen, weil sie gesagt haben, sie wussten nicht genau, wer das war, so deswegen, obwohl es ziemlich offensichtlich war, wie ich finde. Natürlich ging der Strom wieder an, wir mussten aber trotzdem erstmal unser Set dann akustisch zu Ende spielen. Es war aber am Ende mit dem Publikum und so wie wir das gespielt haben, am Ende war es eigentlich dann wieder voll schön. Aber dass sowas halt noch passiert und das hätte ich da gerade, also es war den ganzen Tag da so super friedlich und so super schön dort. Aber ja, sowas passiert halt doch. Sowas passiert halt. Ich meine, wir hatten jetzt das Glück, dass da jetzt irgendwie dieses Jahr bis auf das eigentlich nicht wirklich was anderes passiert ist. Aber ich höre natürlich ganz klar von anderen KünstlerInnen, die auf CSDs auftreten, dass solche Dinge oder irgendwelche, dass jemand vor die Bühne kommt und sie anschreit, anpöbelt, beschimpft, dass sowas durchaus immer wieder vorkommt und das zeigt mir halt einfach ganz klar, CSDs auch jetzt super wichtig, wichtiger vielleicht als je zuvor.
Ganz wichtig, welche Projekte stehen eigentlich bei dir jetzt an? Du hast ja schon mal erwähnt, jetzt kommen, seid ihr quasi in den Ende sozusagen.
Genau.
10.11.
10.11. EP. Dieses Jahr gibt es noch ein paar Auftritte. Die könnt ihr natürlich alle auf Insta sehen, auf meiner Homepage auch. Das werden wir, dazu kommen wir bestimmt noch. Genau. Nächstes Jahr will ich auf jeden Fall gegen Ende des Jahres eine eigene Tour haben. Und ja, also es geht erstmal so, es wird eventuell an einem ersten Album gearbeitet. Es ging vielleicht vor kurzem die Bewerbung für den ESC-Vorentscheid raus.
Aha.
Keine Ahnung. Also es ist echt so, dass ich darüber einfach, bevor etwas wirklich feststeht, ich spreche darüber sehr, sehr ungerne, weil ich mir denke, es steht noch nicht fest, weil ich hasse das, wenn KünstlerInnen sagen, irgendwie so seit Jahren so, ich so von einem Album sprechen, was aber nie rauskommt oder sowas wie, ich arbeite an dem und dem und dann kommt es einfach ewig, kann ich mir, okay, dann lieber vielleicht nicht erzählen und deswegen, also ich will auf jeden Fall im nächsten Jahr, dass mich meine CSD-Tour vielleicht noch weiterhin auch auf noch ein paar mehr internationale Bühnen bringt.
Wie Leipzig.
Unter anderem, ich meine...
Warst du schon mal in Leipzig auf dem
CSD? Ich habe dieses Jahr hier gespielt zum Pre-Opening.
Ja, ja.
Genau, und es sieht ziemlich gut aus, dass ich nächstes Jahr dann hier auch nicht nur zum Pre-Opening bin, sondern dann auch an dem Samstag dann. Genau, und eben wie gesagt, Ende des Jahres so eine erste eigene Tour, das wäre auf jeden Fall ein Ziel.
Wichtigste Frage eigentlich, und das ist in der heutigen Zeit immer noch viel wichtiger, wo kann man dich sehen, hören und...
Anfassen.
Anfassen natürlich bei meinen Auftritten, aber natürlich nur, wenn es einvernehmlich ist.
Konsensatzeit.
Also, natürlich auf Insta, TikTok und Co. findet ihr mich unter maxim.music und da natürlich ganz wichtig, Maxim nur MKSM, ohne A und I, das haben wir ja schon gelernt. Meine Homepage ist maxim-music.com, da natürlich auch ohne A und I. Und ich glaube, bei Facebook bin ich auch noch, bin da jetzt nicht mehr so richtig aktiv und habe jetzt auch vor kurzem quasi so offiziell angekündigt, gegen Ende des Jahres will ich dieser Plattform Tschüss sagen. Ich meine, es ist dann doch so, dass da doch immer mal wieder noch was passiert und ich denke mir, ja, vielleicht doch nicht. Aber Facebook hatte seine Zeit und ich würde sagen, es wird langsam Zeit, den Tschüss zu sagen.
Man sagt auch nicht so umsonst, alles hat seine Zeit.
Ja, und diese Plattform hatte ihre Zeit.
Geht uns irgendwie auch so, tatsächlich.
Ist halt das Spannende.
Wir können nur Danke sagen. Danke für die Einblicke, dass wir hinter der Musik eben auch mal ein bisschen den Menschen kennenlernen durften, weil das ist ja, gerade so im Gesang ist es ja doch so, dass da eben ganz viel von den Menschen dahinter steckt und das macht ja auch die Musik aus, dass man eben seine Persönlichkeit auch irgendwie reinstecken kann und wenn man sein Menschsein auch ausleben kann in den Liedern, dann sind es besonders gute Lieder, glaube ich. Und so sehe ich das auch immer. Deswegen danken wir für deine Zeit.
Vielen Dank euch. Mhm.
Sehr gerne.
Und ich erwarte, dass wir dich nächstes Jahr beim CSD sehen. Ich stehe dann vor der Bühne und rufe dann, ja, ich mache dann so,
obwohl ich beim Interview gemacht.
Klar, natürlich.
Das ist ja das Witzige, wir hatten ja vor 2 Jahren, glaube ich, mit Marcella auch Interview und irgendwie sieht man sich doch immer wieder bei den Gelegenheiten, natürlich irgendwie ändert man sich wieder.
Und sie wusste, wer wir sind.
Ja. Ja. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Wir freuen uns auf die vielen CSD-Auftritte und freuen uns auch dir über die vielen Informationen bei Insta. Ich finde ja Insta das beste Instrument. TikTok geht an mir vorbei. Da bin ich aber vielleicht doch nicht Generation Z genug.
Okay, Boomer.
Sorry, du bist auch ein Boomer.
Ich bin kein Boomer.
Nein, ich bin auch kein Boomer tatsächlich, weil ich bin Generation Y. In diesem Sinne, hört euch, ja, wie zieht euch die Musik rein, ne? Hat man früher mal gesagt.
Ja, Micha,
genau. Das sagt man jetzt ganz sicher nicht mehr. Die rockt nämlich die Musik, die rockt richtig. Die
ist echt, wie richtig ist dufte ist das.
Die ist dufte, ja, das stimmt. Das ist aber wahr. Das ist aber wahr. Die ist echt dufte, die Musik, die ich da gerade
bin. In diesem Sinne hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Oh ja.
Danke, Maxim.
Sehr, sehr gerne.
Ich danke übrigens noch Peters Nummer fürs Mittagessen, für mein Debütalbum. Wir sprechen
du
gleich.
Du kannst ja erstmal an deinem Album arbeiten, wenn du die
also soll
Demos
hast.
Fertig sein.
Vielleicht ist es schon.
Also man sagt ja, es gibt ja Leute, die sind masochistisch veranlagt bei Musik, aber bitte.
So wie wir, als wenn wir dir beim Violine
Hallo?
Spielen zuhören.
Hallo, so jetzt müssen wir Schluss machen.
Ja, ja, 12 Oktaven, ja.
Bald anfangen, Unterricht zu nehmen und dann werdet ihr aber staunen.
Wir hören uns in 2 Wochen. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.